Israels rücksichtslose und aggressive Politik in Palästina wird die gesamte Region in endlose Konfrontationen stürzen. Diese Politik zielt darauf ab, Spannungen an allen Fronten zu eskalieren und Israel das Recht zu geben, überall Brände zu entfachen, unter dem Vorwand der Sicherheit und der Errichtung von Pufferzonen.
Scharfe Kritik heute vom Generalsekretär der Arabischen Liga Ahmed Abul Gheit an Israel, nachdem die Großoffensive im Gazastreifen nun einen Namen bekommt. Hat. Gideons Streitwagen. Wir sprechen gleich ausführlich darüber.
Und wir lassen das Treffen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei noch mal Revue passieren. Und dazu hören wir auch die Einordnung von einem Politikwissenschaftler.
Und wir schauen auf die jüngsten Angriffe Russlands im Grenzgebiet in der Ukraine.
Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, den 17. Mai um 16.30 Uhr. In Berichten ist von der nächsten Stufe einer neuen Großoffensive der israelischen Streitkräfte die Rede. Offenbar fliegen israelische Kampfjets, gerade verstärkt Luftangriffe in Gaza. Dafür gibt es ja schon seit einer ganzen Weile Anzeichen bzw. auch Ankündigungen.
Ja, genau. Das steht schon seit Wochen im Raum. In der vergangenen Nacht hat das israelische Militär jetzt mitgeteilt, dass diese Offensive weiter Fahrt aufgenommen hat. Gideon's Chariots wird sie genannt, deutsch Gideon's Streitwagen. Und du hast mal nachgeguckt, was dieser Name eigentlich zu bedeuten hat.
Ja, also ich habe mal Wikipedia bemüht natürlich und hier mal eine kurze Geschichtsexkursion. Die Figur des Gideon geht auf eine biblische Erzählung zurück. Gideon fühlte sich durch einen Engel berufen, das Volk der Israeliten von der Unterdrückung der Midianiter zu befreien. Die Midianiter waren kriegerische Wüstennomaden, die ungefähr 1000 Jahre vor Christus südöstlich von Palästina ansässig und in der Übermacht waren. Also die Symbolik, die hier aufgemacht wird, ist halt, auserwähltes Volk in Unterzahl wehrt sich mit göttlichem Auftrag gegen feindliche Übermacht. Ob das jetzt sehr treffend ist, sei mal dahingestellt.
Jetzt wollen wir mal gucken, was genau im Zusammenhang mit dieser neuen oder auch gar nicht so neuen Offensive passiert ist. Das hat heute früh Christian Limpert im Gespräch mit unserem Kollegen Michael Paveletz von der Tagesschau beschrieben. Christian Limpert ist ARD-Korrespondent in Tel Aviv.
Nun, grundsätzlich läuft eine Offensive seit Wochen mit immer intensiveren Angriffen auf den Gazastreifen. Insofern haben wir keine grundsätzlich neue Situation. Israelische Medien berichten, dass das Militär nun strategische Ziele erobere, um eine erste Phase dieser neuen Offensive einzuleiten. Diese neue Offensive, das ist das, was Premierminister Netanyahu angekündigt hatte. Er hat davon gesprochen, dass man den Gazastreifen, weite Teile des Gazastreifens, Stück für Stück erobern und dann dauerhaft einnehmen werde. Sein rechtsextremer Finanzminister hat wörtlich von Säuberungen gesprochen. Insofern wird dieser Plan, diese Umsetzung, auf die nun seit Tagen gewartet wird, heftig kritisiert. UN-Kommissar Türk spricht von völkerrechtswidriger Umsiedlung, von ethnischer Säuberung. Wir beobachten, dass die Kämpfe seit Tagen intensiviert werden, die Luftangriffe intensiviert wurden und dies mit einer zunehmend hohen Zahl an Opfern, auch an zivilen Opfern, auch an Kindern.
Was weiß man denn über die Zahl der Opfer nach den Luftschlägen?
Die Palästinenser melden für die letzten 24 Stunden im Gazastreifen mindestens 150 Tote. 459 Menschen sollen verletzt worden sein, laut palästinensischen Krankenhäusern. Seit Donnerstag sind damit, nach palästinensischen Angaben, über 300 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet worden.
Christian Limpert hat ja auch die Kritik an Israels Vorgehen erwähnt. Die wird anscheinend immer größer.
Ja, ich habe gelesen, dass zum Beispiel Carlo Massala, der Militärexperte, der an der Universität der Bundeswehr in München lehrt, auch sagt, dass diese angedrohte Umsiedlung der Bewohner im Gazastreifen eine ethnische Säuberung wäre und völkerrechtlich überhaupt nicht gedeckt und zu begründen. Und der UN-Nothilfekoordinator Fletcher hat den heiklen Begriff Völkermord benutzt.
Okay, aber all die Kritik scheint ja an Israels Präsident Netanyahu abzuprallen. Wer kann denn jetzt überhaupt noch Einfluss nehmen bzw. was bewirken oder Netanyahu vielleicht auch zwingen?
Also viele hoffen ja auf US-Präsident Trump. Aber der scheint Netanyahu wohl doch eher gewähren zu lassen. Das befürchtet der Diplomat und Militärexperte Christoph Heusgen im ARD-Interview mit Uli Haug.
Netanyahu hält sich mit allen Mitteln an der Macht. Er weiß, wenn er es Frieden gibt, dann sitzt er in Untersuchungsausschüssen. Da sind viele Korruptionsvorwürfe. Er will an der Macht bleiben. Es ist schwer. Wissen Sie, es gibt fast täglich riesige Demonstrationen in Israel, die Familien der Geiseln demonstrieren, die weisen darauf hin, dass ja durch Verhandlungen, durch Waffenstillstände sind Geiseln freigekommen, durch die Bombardierungen passiert da nichts. Also es muss Druck von innen kommen und es muss Druck von außen kommen. Da ist in erster Linie sind die Amerikaner gefragt. Da kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie die Situation ist, wie die Geduld von des amerikanischen Präsidenten ist. Aber er scheint, aus meiner Sicht scheint er Netanyahu machen lassen. Und das ist dramatisch, was dort an Menschenrechtsverletzungen passiert, was im Gazastreifen ist, was in der Westbank passiert. Das ist absolut unakzeptabel. Das ist gegen das Völkerrecht. Es ist furchtbar, was passiert.
Nochmal zurück zu der Offensive namens Gideons Streitwagen. Die soll aus 3 Phasen bestehen. Kannst du das nochmal aufdröseln?
Mhm. Phase 1 ist die jetzt angefangen hat. Die Luftangriffe, die letzte Nacht begonnen haben, sollen den Einmarsch von Bodentruppen vorbereiten. Die Menschen im Norden von Gaza sind gestern mit Flugblättern aufgefordert worden, sofort in den Süden zu gehen. Also droht schon wieder eine massenhafte Vertreibung. In Phase 2 sollen Bodentruppen dann Teile von Gaza einnehmen. Und diesmal sollen sie auch bleiben. Deshalb die Mobilisierung von Zehntausenden Reservisten.
Und wie sieht dann Phase 3 aus?
Da sollen dann humanitäre Sicherheitszonen eingerichtet werden in diesen Gebieten, die Israel dann kontrolliert. Und da sollen dann auch Hilfsgüter ans Volk verteilt werden. Und das Ziel des Ganzen ist die bekannte israelische Position, die Hamas vernichten, unschädlich machen und die Geiseln befreien. In dieser Rangfolge. Das wurde zuletzt immer wieder klar.
Scharfe Kritik am Vorgehen Israels, das haben wir ja eben ganz am Anfang schon gehört, kam ja heute aus den Reihen der Arabischen Liga beim Gipfeltreffen in Bagdad.
Genau, der Generalsekretär von diesem Staatenbund, Ahmed Abul Gheit, nannte es beschämend, dass die Welt schweigt zu Israels Vorgehen, so sein Eindruck. Und er macht Israel schwere Vorwürfe.
Israels rücksichtslose und aggressive Politik in Palästina wird die gesamte Region in endlose Konfrontationen stürzen. Diese Politik zielt darauf ab, Spannungen an allen Fronten zu eskalieren und Israel das Recht zu geben, überall Brände zu entfachen, unter dem Vorwand der Sicherheit und der Errichtung von Pufferzonen.
Gibt es jetzt in der Phase überhaupt noch Chancen auf Diplomatie?
Also die israelische Regierung sieht Bewegung bei der Hamas, gerade weil die neue Offensive angefangen hat. Die Islamisten hätten angekündigt, wieder teilzunehmen an den Verhandlungen über ein Abkommen. Das hat Verteidigungsminister Katz heute mitgeteilt. Die Hamas-Delegation, die in Doha ist, soll angekündigt haben, zu den Verhandlungen über ein Geiselabkommen zurückzukehren. Ein Team von israelischen Unterhändlern ist schon Anfang der Woche in Katars Hauptstadt gelandet.
Okay, also vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Dann lass uns mal hier einen Cut machen und zur Ukraine kommen. Vorhin bei der Recherche meinte ich ja schon zu dir, dass das Treffen zwischen den Delegationen von Russland und der Ukraine gestern in Istanbul für mich irgendwie schon Old News ist, weil eben dabei so gut wie gar nichts rauskam. Aber es ist ja doch interessant, mal drauf zu schauen, ob die Erwartungen an das Treffen nicht von vornherein irgendwie schon unrealistisch waren.
Und genau darüber hat unsere Kollegin Julia Barth mit dem Politikwissenschaftler Nico Lange gesprochen. Er ordnet erstmal ein, wofür das Treffen denn gut war.
Für nichts. Und das haben wir auch gewusst.
Ja.
Wir haben gewusst, dass Putin keinen Waffenstillstand will. Wir haben gewusst, dass er eine niederrangige Delegation schickt, die nur dahin fährt, um die Maximalforderungen, die wir kennen, seit Jahren zu wiederholen. Und wir haben auch gewusst, dass der Druck, den die Europäer insbesondere auf Putin ausüben, bisher nicht ausreicht. Insofern, was war denn zu erwarten oder war es überhaupt realistisch, irgendwas zu erwarten von diesen Treffen? Wir haben die Ukraine nicht ausreichend in eine starke Position gebracht.
Okay, das ist natürlich sehr eindeutig. Aber was müsste denn passieren, damit sich Russland und die Ukraine überhaupt nochmal an einen Tisch setzen und es dann vielleicht auch zu Ergebnissen kommt?
Dazu sagt Nico Lange Folgendes.
Ja, miteinander sprechen ist ja nicht das Einzige. Entscheidend ist ja, was wird gesagt. Und zu denken, nur weil da welche miteinander sprechen, gibt es auch Waffenstillstand und Frieden, das ist, glaube ich, eine weltfremde Vorstellung. Russland hat jetzt die Maximalforderung nochmal wiederholt, aber immerhin gibt es einen Gefangenenaustausch und laut türkischer Aussage auch die Bereitschaft zu einem weiteren Treffen. Die Aufgabe der Europäer, die die Ukraine unterstützen, ist jetzt, die Position der Ukraine bis zu einem nächsten Treffen zu stärken. Durch Waffenlieferungen, durch Sanktionen, durch zum Beispiel die Sanktionierung der Schattenflotte. Wir könnten auch mal, was wir seit Jahren schon hätten machen müssen, damit aufhören, russisches Gas, Öl und LNG zu kaufen, auch über Drittmärkte wie Indien. Also es gibt vieles, was wir tun können, damit beim nächsten Treffen die Ukraine da in einer starken Position sitzt.
Aber das würde ja bedeuten, sehr viel höherer Druck auf Russland, was bis jetzt ja auch nicht so richtig funktioniert. Ich meine, wir haben, glaube ich, schon das 16. oder 17. Sanktionspaket und Putin zeigt sich komplett unbeeindruckt. Ist Europa überhaupt in der Lage, Druck auszuüben oder können das nur die USA, also sprich Trump?
Also Trump selbst hatte ja gestern in einem Fox-Interview klargemacht, dass er glaubt, dass es ohne ihn nicht geht.
Ich war immer der Meinung, dass es kein Treffen ohne mich geben kann, weil ich nicht glaube, dass so eine Einigung zustande kommen wird. Es gibt viel Hass auf beiden Seiten. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Putin. Ich denke, wir werden eine Einigung erzielen.
We have to get together.
Also sollen wir jetzt darauf warten, was Trump macht, oder?
Naja, die EU will ja schon aktiv werden und hat schon neue Sanktionen angedroht, beziehungsweise will die auch nächste Woche auf den Weg bringen. So hat es zumindest Friedrich Merz gesagt. Welche Rolle Trump da jetzt spielt oder eben nicht, dazu hören wir nochmal Politikwissenschaftler Nico Lange.
Ja, zwei Dinge kann man dazu sagen. Das eine ist, wenn die größten europäischen Staaten, also die Staats- und Regierungschefs, nach Kiew fahren und dann sagen Putin, wenn es am Montag keinen Waffenstillstand gibt, dann verhängen wir Sanktionen. Und dann machen die das nicht, sondern die sagen, oh, da wird es vielleicht nächste Woche wohl dann Sanktionen der EU geben, wenn auch Ungarn zustimmt und so weiter. Dann ist das kein Zeichen der Stärke und Putin hat das sicherlich nicht beeindruckt. Mal ganz abgesehen davon, dass ja auch führende Parteipolitiker in Deutschland noch vor diesen Verhandlungen die Lieferung von Taurus öffentlich ausgeschlossen haben. Wird Putin auch nicht beeindruckt haben. Was Donald Trump angeht, glaube ich, dass für uns Europäer, für diese Frage der europäischen Sicherheit, das ein schlechtes Zeugnis ist, wenn unsere beste Hoffnung ist, mit Trump zu telefonieren und darauf zu hoffen, dass Trump sich das spontan irgendwie anders überlegt. Das scheint mir etwas unzuverlässig. Was erwarten wir denn, wer die wesentlichen Sicherheitsfragen in Europa für uns löst, wenn nicht wir Deutsche, wenn nicht die europäischen NATO-Mitglieder, die ja groß und stark und wirtschaftlich leistungsfähig sind und das auch können?
So die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Nico Lange.
Der Krieg geht also weiter, die Angriffe gehen weiter. Auch heute hat es wieder Tote gegeben.
Ja, bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Bus im Gebiet Sumy sind mindestens 9 Menschen getötet worden, 7 sind verletzt worden. Das hat die Militärverwaltung der Region mitgeteilt. Der ukrainische Präsident schreibt auf X, dass alle getöteten Zivilisten gewesen sein sollen. Außerdem hat er Bilder von einem völlig zerstörten blauen Kleinbus gepostet, mit dem Hinweis, dass den Russen nicht entgangen sein könne, auf welche Art von Fahrzeug sie da gezielt haben. Die dortigen Behörden geben an, dass die Menschen in dem Bus aus der grenznahen Stadt weg und in Sicherheit gebracht werden sollten.
Und wie sieht es zurzeit an der Front aus?
Die Lage verschärft sich weiter für die Ukraine. Die russische Armee versucht gerade, die Stadt Pokrowsk im Osten einzukesseln. Militärbeobachter melden außerdem, dass mehrere russische Offensiven in Vorbereitung sind. Russland versucht also offensichtlich, weiteres ukrainisches Staatsgebiet zu besetzen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.